Herzlich willkommen zu Tischreden. Unser Thema heute heißt die Jünger. Wobei mir in der Vorbereitung sehr schnell bewusst geworden ist, dass wir, wenn wir in die Bibel schauen, das tun wir hier ja, dass wir ein sehr großes Informationsgefälle haben, was die Jünger angeht. Selbst wenn wir es einschränken, das ist vielleicht auch gleich ein Thema, auf die Zwölf, was ja im Namen jetzt noch nicht unbedingt drinsteckt, auch wenn man es instinktiv tut. Aber selbst wenn wir es auf die Zwölf einschränken, dann ist meine Vorhersage, dass wir nicht über alle gleich lang reden werden, sondern dass es da große Unterschiede gibt, wie ausführlich sie auch behandelt werden. Und zwar zieht sich das durch alle vier Evangelien im Grunde durch. Und deswegen würde ich unvermeidlich den Schritt gehen, den wir am Ende sowieso gehen würden, und erst mal über den Jünger vielleicht sprechen.
Thaddäus.
Genau. schlag mal bitte mit mir auf, Matthäus 26. Matthäus 26, Vers 40. Einer von vielen, vielen Texten über Petrus. Oder wie er eigentlich heißt, Simon.
Kephas.
Genau, Kephas ist auch, ja dann irgendwie das Hebräische für Petrus, was ja Stein bedeutet. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Aber Vers 40 fand ich interessant. Wir befinden uns im Garten Gethsemane, also gegen Ende des Lebens Jesu. Und dann ist so ein ganz, ganz kleiner Aspekt hier. Er kommt, Vers 40, Matthäus 26, Jesus kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend, und er spricht zu Petrus. Also nicht eine Stunde konntest du, nein, er sagt, nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen. Das ist ja, also wir werden gleich über Petrus reden, aber das ist jetzt mal auch Jesus, der hier ihn stellvertretend nimmt. Er sieht alle Jünger schlafen und er sagt dann nicht, Leute, sondern er sagt zu Petrus, konntet ihr nicht wachen? So, du, so, es ist ja, da steckt ja ganz viel drin. Ne?
Ja. Deswegen
glaube ich, dass vielleicht er so an vorderster Front der Jünger zu nennen ist und dass wir über ihn vielleicht auch am meisten reden und uns von da dann weitertasten können zu den anderen. Und mich würde mal interessieren, was fällt euch denn als erstes ein, wenn ihr den Namen hört, Petrus? Was verbindet ihr damit?
Für mich ist es auf jeden Fall ein Mann der Tat. So, wenn ich an Petrus denke, dann denke ich so an den impulsiven Jünger, an den, ich gehe vorwärts, ich mache alles für dich, Jesus, ich schlage ihm das Ohr ab. Also es sind so, das sind so Gedanken. Oder dieses, ich mache was.
Ja, okay, ein Macher. Ja.
Genau, ich glaube auch so, erstmal so ein paar Schritte erstmal gehen und dann drüber nachdenken, wo bin ich da überhaupt hingegangen gerade, und trotzdem jemand irgendwie in seiner ganzen Aktivität und in diesem Voranschreiten, jemand, der das Herz am richtigen Fleck hat. Also jemand, der trotz seiner ganzen persönlichen Wucht, die er als Person so mitbringt, so das Vereinnahmende, trotzdem irgendwie so zarte Nuancen hat.
Und erstaunlich ist es, der ist ja sozusagen vielleicht neben dem Johannes derjenige, der am häufigsten in Aktion tritt oder dessen Name vielleicht am prominentesten, deswegen hast du ja auch ihn rausgenommen jetzt, weil er vielleicht am prägnantesten ist. Und trotzdem, wenn wir dann ins Neue Testament schauen, in die anderen Teile des Neuen Testaments, finden wir nur zwei kleine Briefchen von ihm. Also es ist, steht nicht im Verhältnis zu dem, was er wie als Person gewirkt hat hier in dem Evangelium, zu dem, was er als literarische Hinterlassenschaft dann auch im Neuen Testament beigetragen hat.
Also er war nicht der große Schreiber.
Oder er hat gelernt, auch mal zu schweigen und sich auf das Nötigste dann zu beschränken, weil in seinem Leben mit Jesus hat er sehr viel gesprochen.
Ja.
Vielleicht liegt es auch daran, dass das Markus-Evangelium ja traditionellerweise auf Petrus zurückgehen soll. Markus ist dann der Schüler gewesen und dann steht natürlich als Autorität der Petrus hinter. Und dann haben wir doch wieder einen größeren Beitrag
von ihm. Aber klar, wenn man ihn jetzt mit Paulus vergleicht, auch von der Herkunft, ne? Er war Fischer, Paulus war der Gelehrte und er schreiben und lesen war sein Metier, sein Beruf. Für Petrus war es das Machen. Also wie du sagst, das steckt ja da auch schon ein Stück weit drin. Ist er für euch auch so eine Art Anführer? Würdet ihr das Wort gebrauchen?
Ja.
Ja, ja, also es gibt schon so die ein oder anderen Punkte, wo er zumindest etwas ausdrückt, was vielleicht alle anderen denken, aber er findet dann Worte dafür. Also ich denke jetzt gerade, wir sind jetzt hier in dieser in der Passionsgeschichte Jesu. Vielleicht kommen wir später auch nochmal so zum Ende, als Jesus kurz vor der Himmelfahrt steht, ist er derjenige, der vorangeht und sagt, jetzt mache ich etwas, ich werde jetzt wieder fischen. Also vielleicht war das auch etwas, was bei den anderen eine Frage war, wie ist jetzt die Zukunft, nachdem Jesus auferstanden ist, wie orientieren wir uns? Danke, Petrus, dass du sagst, denn wir schließen uns jetzt dem an, was du sagst. Also ja, er hat auf jeden Fall immer die Worte für die Gruppe gefunden.
Tatsächlich, und an der Stelle, die du gerade zitierst, sagen die anderen, naja, also wir kommen mit.
Ja, ja, machen wir auch, ja, genau. Ja, ja. Also als würde das Wort von Petrus, also Jesus hatte sie ja berufen gehabt, die Jünger. Und jetzt ist Petrus so präsent und jetzt hören auf einmal, obwohl die Jünger eine Berufung hatten, auf das, was Petrus sagt. Also das ist vielleicht eine erstmal Diskrepanz oder Fragezeichen, wieso, weshalb. Also doch eine, sein Wort hatte Gewicht.
Ja. Ich finde, ihm wird ja auch eine Bedeutung gegeben. Also wenn ich so merke, wie Jesus auch mit ihm interagiert oder auch überhaupt, wie er in den Evangelien ja auch immer wieder dargestellt wird. Wir waren jetzt nicht dabei und ich kann jetzt nicht sagen, er war auf jeden Fall der Anführer, aber so, wie es uns ja auch weit, also so vermittelt wurde, so war ja auch der Eindruck wahrscheinlich, dass er eben eine Bedeutung hatte. Und ich habe direkt an diese Situation gedacht, am Ende, wo Jesus und Petrus dieses Gespräch haben, ja, liebst du mich? Und dann sorge für meine Lämmer und liebst du mich wirklich? Und naja, und das finde ich halt spannend, weil das ja auch eine, ja, doch eine tiefe Bedeutung hat, auch so am Ende, dass Jesus Petrus nochmal so ein, ich habe das Gefühl, nochmal so einen besonderen Auftrag gibt, ja, also, ja, irgendwie sticht er da schon raus für mich, ja, doch.
Okay, okay. Also das ist, was ihr beide ja jetzt im Prinzip angesprochen habt, ich gehe fischen und dann beim Fischen kommt es zu dieser Begegnung. Ja. Ich würde es gerne auch noch nachher mit euch lesen. Ich glaube nur, dass wir vielleicht vorher dann einen anderen Fischzug lesen sollen, bevor wir den zweiten lesen. Lasst uns den mal aufschlagen. Ja. Lukas 5 zum Beispiel. Da findet sich der Fischzug des Petrus und vielleicht hilft uns das auch noch mal ein bisschen mehr über ihn zu erfahren oder mehr über ihn zu sehen. Ich fange einfach mal an, hier direkt in Kapitel 5, Vers 1 zu lesen. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn, Jesus, andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich in das Boot und leerte die Volksmenge vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahr hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihre Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Dann wird noch hinzugefügt, dass auch die anderen entsetzt waren, ne? über diesen Fischfang. Aber hier bei einer der ersten Begegnungen zwischen Jesus und Petrus ist er auch wieder der Schnellste. Ja, vielleicht, das ist so eine Frage, die ich mir manchmal stelle, wie viel war auch einfach Schnelligkeit? Ja, so, oder dieses Impulsive. So. Er sieht, es beeindruckt ihn, er hat eine Schlussfolgerung, er fällt zu den Knien Jesu nieder und spricht ihn an. Er ist noch nicht an dem Punkt, wo wir dann gleich hinkommen werden, ne, wo er ihn als Gottes Sohn benennt, noch nicht so direkt, aber er sieht deutlich einen Unterschied zwischen sich selbst und seiner Sündhaftigkeit und der Person Jesu, die ihm hier entgegentritt. Und vielleicht ist diese Erkenntnis ja auch das, was ihn zu so einem Vorreiter macht. Und so, ne?
Was ja aber interessant ist, auch hier in dem Text, dass hier zwei Boote liegen, also sprich, Jesus muss sich entscheiden in Vers 2, in welches dieser zwei Boote gehe ich, und ich glaube nicht, dass er jetzt so eine Münze geworfen hat oder einfach ins Blaue hinein das eine Boot gewählt hat, sondern dass er sich bewusst für etwas entschieden hat und auch für den Besitzer bewusst entschieden hat, denn es wird ja dann gesagt, dass dieses Boot Simon gehörte. Mhm. Und diesen Simon spricht er auch dann wieder an. Jetzt, also hast angefangen, Petrus wird von Jesus im Garten angesprochen. Mhm. Warum könnt ihr nicht? Und hier ist ja auch wieder eine Gruppe und Jesus spricht auch direkt zu Simon hier, zu Petrus hier und sagt, fahr hinaus. Also es klingt so, als würde dieser Mann aus Nazareth sagen, ich sehe dich und ich weiß auch, vielleicht ein bisschen mehr, als du denkst, dass ich weiß. Und das Zweite ist dann umgekehrt, wenn ich den Petrus hier, oder Simon, wir müssen ja noch immer bei dem Namen hier bleiben, wenn ich den Simon hier sehe, dann kommt er total gut weg. Also er tut, was man ihm sagt. Er tut, was Jesus ihm sagt. Umso überraschender ist, dass er auf einmal etwas von sich offenbart, nämlich Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Also als Leser bekommt man den Petrus erstmal sehr, sehr gut und gehorsam und vertrauensvoll vorgestellt. Mhm. Aber scheinbar hat er innere Konflikte, innere Themen, wo er sagt, wow, da gibt es Dinge, da möchte ich nicht den Scheinwerfer haben, deswegen geh lieber weg.
Oder ist ein bisschen, was mich erinnert jetzt eher so an die Epiphanien im Alten Testament, also die Gottesbegegnungen. Oh. Ne? Da, wo du immer das Problem, also im Alten Testament haben wir oft an den Stellen, wo Gott sich offenbart oder ein Engel sich offenbart, immer die Problematik, dass die Menschen Angst hatten zu sterben oder in Ohnmacht fallen die Propheten, ja, dass sie, weh mir, ich vergehe, ne, und so weiter. Oder ich bin ein sündiger Mensch, bei Jesaja auch, ne, dieses, ich habe Gott Daniel gesehen und Daniel, ganz krass. Also diese demütige Haltung, dass ich dem heiligen Gott eigentlich nicht begegnen kann als Sünder, weil es mich vernichten würde. Mhm. Und ich glaube, das ist mein Eindruck, steht hier hinter dem Petrus, seine Erfahrung. Ja.
Hier noch in abgeschwächter Form, er ist ja dann einer von dreien, die auch die Verklärung Jesu erleben. Mhm. Und da ist auch wieder der eine was Idee hat. Wir, ja? Wir sagen, Mama, was, bau mal Hütten. So, ja. es ist eine sehr, sehr gute Parallele, wenn man das in diesem Blick sieht. Ne? Er klingt hier wirklich wie die Propheten im Alten Testament, die erschüttert sind, denen es irgendwie unheimlich wird. Es ist ein bisschen was Unheimliches, was dem Petrus hier passiert. Was würdet ihr denn sagen? Du hast gerade so angesprochen, Jesus wählt ihn hier auch aus. Ja. Ja? Also am Ende seines Lebens im Garten Gethsemane, am Anfang seines Wirkens, wählt er Petrus aus. Für einen Jünger, wie viel ist denn persönliche Entscheidung und wie viel ist denn Berufung? Also hatte der überhaupt eine Wahl, Petrus?
Ich denke schon. Also der Berufungsprozess damals lief ja anders ab, als wir uns das vorstellen. Wir denken uns, ja, heißt es dann hier, die ließen in Vers 11, ne, ließen alles liegen, folgten ihm. Also das klingt so, als ob da jetzt jemand völlig irrerweise seinen ganzen Lebensunterhalt aufgibt, nur um irgendeinem komischen Wanderprediger zu folgen. Mhm. Aber damals war das ja eine Ausbildung, eine Auszeichnung für die Leute, wenn sozusagen ein Rabbi einen Schülerkreis gebildet hat und die dann in seine Nachfolge berufen hat. Ja, dann war das eine Auszeichnung, das war die einzige Möglichkeit letztlich für solche Leute was zu lernen. Ja. Das könnte man sich wahrscheinlich vorstellen wie so eine Ausbildung oder ein Studium oder sowas, wo sie jetzt reingenommen werden und dann mit Jesus eben lernen können. Ja. Aber die Bereitschaft dafür, alles stehen und liegen zu lassen, das ist ja auch ein Punkt, das hätte er nicht machen müssen. Hätte er sagen können, ja, schön, dass du da warst, ich gehe jetzt wieder fischen.
Ich sehe aber noch eine Vorstufe. Die Berufungsgeschichten werden ja in unterschiedlichen Evangelien berichtet. Ja. Und wir haben jetzt dieses Lukas-Evangelium hier gelesen und wir haben so den Eindruck, wenn wir das lesen, Jesus trifft zum ersten Mal auf Petrus okay, ich folge dir jetzt und ist in Ordnung. Aber in Johannes 1, da wird es ja ein bisschen anders nochmal dargestellt. Da gibt es den Johannes den Täufer und dieser Johannes der Täufer hat Jünger. Mhm. Und auf einmal verweist dieser Johannes der Täufer, ihr Meister, auf einen anderen Menschen, auf ein anderes Gegenüber. Und Menschen, Jünger von Johannes, folgen jetzt Jesus. Mhm. Und da ist der Andreas. Lass uns das mal lesen.
Bevor ich wollte es zwar später machen, aber okay. Das Konzept der Sendung ist ja, dass es kein Plan gibt.
Deswegen, wir kommen jetzt aber auf jeden Fall dann am Ende des Evangeliums raus. So.
Ja, ja. Johannes 1, ne? Mhm. Ab Vers 35.
Genau, das ist hier Andreas, genau, am nächsten Tag, 35. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er sie, das ist Gottes Lamm. Also was natürlich so aus dem ganzen, aus der ganzen jüdischen Vorstellung von Opferdienst und so weiter ja natürlich konnotiert ist. Ja? Ja, Und die zwei Jünger hörten ihn und redeten und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister. Wo ist deine Herberge? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen es und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt, der Gesalbte. Also der Andreas bringt Petrus erstmal mit und das, was hier in dem Nachfolgeberufungsprozess formuliert wird, ist noch etwas anderes als dieses, ich verlasse jetzt alles, was ich habe, ich verlasse jetzt meine Netze, denn es heißt ja, sie blieben diesen Tag bei ihm. Also ja, es ist so, ja. Es ist temporär so, ja, es ist eine abgesteckte Zeit. Aber dieses andere, ich verlasse, das kommt an einem anderen Zeitpunkt.
Mhm. Also es gab zumindest schon mal eine Begegnung, von der wir wissen, zwischen Petrus, ich würde das auch durchaus noch lesen, 42, ne, weil dann, da kommt er jetzt endlich, der Name. Mhm, ne? Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird, Stein. Mhm. Genau. Mhm. Und dann vielleicht, weil lass es uns ausweiten, nicht nur von Petrus. Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. So. Das Spannende ist ja, es klingt erstmal so, Jesus findet den Philippus, das ist ein eigenartiges Wort. Setzt ja voraus, dass er ihn ein Stück weit gesucht hat. Mhm. Wieso? Vielleicht gibt Vers 44 die Antwort. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Mhm. Ja, also interessant, dass der Nächste, der hinzukommt, erst haben wir die zwei Jünger von Johannes dem Täufer, dann kommt der Bruder dazu und dann kommt, also nicht der Nachbar oder der was auch immer.
Man kannte sich.
Man kannte sich in Bethsaida damals, wahrscheinlich keine Großstadt. Mhm. Und dann Vers 45, Philippus findet, wieder das Wort, ne? Also der Andreas findet den Petrus, Jesus findet den Philippus, Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm das Gleiche, was Andreas zu Simon gesagt hat. Wir haben den gefunden, von dem Mose geschrieben hat. Und dann, Nathanael ist skeptisch, ne? Aber als er Jesus begegnet, wird Jesus überzeugt. Also ich finde es sehr ein interessantes Bild, das uns Johannes hier so gibt. Ja? Und das bestätigt sich ja in auch, was wir gerade gelesen haben, bei dem Fischzug in Lukas 5. Da ja auch die Gefährten von Petrus werden ja Jakobus und Johannes genannt. Also das, bevor sie berufen worden, sind es schon Gefährten. Und auch hier haben wir Leute, die sich offensichtlich kennen. Also wenn ich mir so die Frage stelle immer wieder, wie wird man denn Jünger? Also das waren nicht so irgendwie so zufällig zusammengewürfelte Leute. Jesus ist dann nicht irgendwie so auf so einer Straße gegangen und alle 10 Kilometer hat er links oder rechts irgendwen eingesammelt.
Ich brauche ja 12 so. Ja.
Genau.
Muss ich.
Ja. Also das ist eine spannende Frage, ja. Ja. Sondern hier ist schon es hangelt sich ja so an einem Beziehungsnetzwerk entlang ein Stück weit. Ne?
Ja, aber was ich spannend finde, ist mit dem Finden, also ne, was du auch so jetzt betont hast, das ist ja auch, sag ich mal, für den jüdischen Kontext schon auch ein bisschen seltsam. In dem Sinne, es war ja für einen im jüdischen Kontext ja eigentlich normal, dass man ja zu einer zum Rabbi geht, zu einer Schule geht, also so schon als Kind. Mhm. Man geht ja immer irgendwo hin, ja. Und dann, wenn man Glück hat, sag ich es mal, darf man von einem berühmten, anerkannten Rabbi unterrichtet werden, ja. Ja. Und darf da mit ihm mitziehen und so weiter. Aber dass Jesus quasi die Leute sucht, das finde ich schon besonders und beeindruckend. Also, ja, für, also im Kontrast zur damaligen Zeit. Und nun waren das halt wirklich sehr einfache Leute auch. Und jetzt, er sucht sich ja jetzt nicht, also jetzt die, die wir jetzt so mit Fischern und so, die wir jetzt gelesen haben. Und er sucht sich ja jetzt nicht die Philosophen aus, ja, die Gebildeten, die vielleicht interessiert sind in Theologie oder was auch immer. Und das finde ich schon eine spannende Geschichte.
Gerade Galiläa so, er sucht sie erstmal in Galiläa. Und Galiläa galt ja damals als so das... Das ist das Volk der Bauern, ja. Das sind die nicht Gelehrsamen, ja. Das sind die Handwerker, ja. Lass die mal so, ja. Und die Schüler, die sind dann über Jahre normalerweise bei ihrem Rabbi gewesen. Und die es nicht konnten, ja, die sind nach Hause geschickt worden und wurden eben nicht mehr unterrichtet. Ja, arbeite mal bei Mama und Papa in der Firma oder arbeite mal dort in dem Betrieb. Und eigentlich sind es genau diese Menschen. Also die Galiläer, was kann aus Nazareth noch Gutes kommen? Da ist ja auch so diese Frage, ja, was kann denn daraus Gutes kommen? Und Jesus findet die. Ist schon interessant, dass er sich so bewusst auf die Suche nach Menschen dort auch macht. Und dann ist meine Frage, was will er denn eigentlich damit erreichen? Also weshalb, also was ist seine Strategie, dass er die Menschen, die er beruft, wir reden zwar jetzt verstärkt über Petrus, aber es sind ja auch noch andere, die er beruft. Warum ruft er oder beruft er genau diese Menschen, die er beruft? Gibt es da so eine, ist es ein strategisches Unterfangen gewesen oder war es ein prophetisches etwas? Also gerade wenn man jetzt an die Passionsgeschichte, an den Verrat denkt, wo Jesus auch über Judas redet.
Ja, bei manchen Namen, da haben wir vielleicht eine Vorstellung können, sagen, okay, wir wissen, der Petrus ist ein guter Führer, ja, den hat er sich wahrscheinlich dann auch da gleich auch angebildet. Aber bei Judas zum Beispiel, ne, da sehen wir auch, der kommt immer wieder so ambivalent im Charakter, wird er beschrieben. Ne? Aber bei den meisten anderen, die tauchen doch kaum auf. Und da frage ich mich dann schon, ja, woher soll ich wissen, wie nicht kaum erwähnte Personen, warum die gewählt worden sind. Schwierig.
Vielleicht ist ja auch die Unterscheidung in der damaligen Zeit unter den Jüngern und Aposteln, also zu Lebzeiten Jesu gar nicht so essentiell gewesen. Ja, wir sehen die drei, die er manchmal aussondert zu ganz besonderen Gelegenheiten. Da dürfen die anderen nicht mit. Es gibt die drei, dann gibt es die 12, die spricht er mehrere Male direkt an. Gerade auch zu Beginn der Bergpredigt. Erstmal zu seinen Jüngern und dann zu euch, die ihr zuhört, zumindest in Lukas. Und dann sendet er die auch aus, aber er sendet auch die 70 aus. Ja, genau. Ja, und dann so, 70? Wie, wo kommen die jetzt her so plötzlich? Ne? Und dann gibt es ja auch viele Frauen folgten ihm nach. Also natürlich jetzt im Nachhinein mit die 12 Apostel und ich weiß nicht, ob ihr die Namen aufzählen könntet, ich nicht. Ja, so. Also von den 12.
Ich fange mit den ersten drei an, wir gehen jetzt weiter.
Genau. Also vielleicht ist diese ist natürlich auch prophetisch oder historisch die 12 Stämme, auf denen die alttestamentliche Gemeinde beruht, die 12 Apostel, auf denen die neutestamentliche beruht. Das war eine große Zahl, aber ob das in der Gruppe, die da so unterwegs war damals, ob das diese Unterscheidung so schon gab, bin ich mir manchmal dann gar nicht so sicher. Genau, weil du, wie du sagst, viele von denen spielen ja eigentlich dann überhaupt keine Rolle so im großen Ganzen.
Namentlich. Ja.
Und es gibt dann im Neuen Testament plötzlich ganz andere, also nach dem Tod Jesu. Mhm. Ne? Jakobus, also der Bruder Jesu, der offensichtlich dann fast zum Gemeindeleiter wird in der Gemeinde von Jerusalem. Paulus natürlich, auch keiner von den 12. Stephanus, ein Diakon, ja, also die Es ist dann tatsächlich auch Leute außerhalb des Zwölferkreises, die ganz entscheidend sind für die frühe Gemeinde.
Ich glaube auch aber, dass wir die Namen auch deshalb erfahren. Manchmal bekommen wir aber noch einen kleinen Einblick in ihr Leben. Mhm. Also woher sie kommen oder dass es gewisse Beinamen gibt. Also Simon der Zelot, also da war jemand, das war ein Eiferer, also sprich, das war eigentlich, wir würden heute so sagen, kann man es vielleicht ja, sogar sagen, Terrorist. Also das war jemand, der hat Anschläge, ein Zelot hat Anschläge auf die römische Besatzungsmacht verübt. Je nachdem, ob das, wie gewaltsam das war, sei jetzt mal dahingestellt, aber war auf jeden Fall ein politischer Eiferer. Dann haben wir aber auch Matthäus oder Levi, der am Zoll sitzt, für die Römer arbeitet, also eigentlich als Jude für die Römer arbeitet. Ein Unding eigentlich für einen Zeloten, eigentlich ein Mensch, der sehr schwierig ertragbar ist. Und jetzt haben wir diese zwei Namen. Es wird nicht großartig kommentiert, ob die sich das Zimmer geteilt haben, wenn die irgendwo übernachtet haben. Aber ich glaube schon, dass damit nochmal was transportiert wird, wie Menschen aus unterschiedlicher Herkunft, von unterschiedlichen Überzeugungen, auch politischen Überzeugungen, trotzdem hier unter dem Meister lernen und auch zu ertragen wissen. Und das ist dann so ein stummes Zeugnis, was die Schrift auch dann mitgibt.
Ja, ja. Aber es gab Streit.
Aber es gab, ja.
Immer wieder so wird das angedeutet. Ja.
Ja. Letztlich ist ja die christliche Kirche auf die Apostel zurückzuführen. Und ohne dieses Zeugnis, alle Apostel, alle 11, dann, wenn man Judas mal abzieht, wäre die christliche Botschaft gar nicht so stark verbreitet worden. Ja. Natürlich kommt der Paulus dazu und so weiter, aber alle haben ja missionarisch gearbeitet, alle 11, ne? Am Schluss. Von daher war jeder wichtig, aber er hat nicht den gleichen Stellenwert im Evangelium, so, ne? Der Petrus zum Beispiel oder Johannes, ja? Was ja auch erstaunlich ist. Johannes wird als der Lieblingsjünger bezeichnet oder Jünger, den Jesus lieb hatte. Man stellt sich da schon die Frage, warum hat Jesus Lieblingsjünger? hat er den einen mehr lieb als den anderen? Ja? Und gibt es da so eine Rangfolge, über die sich ja auch streiten dann? Und Jesus sagt aber, nein, streitet euch nicht. Ne?
Mhm. Also, wer darf rechts und links sitzen?
Genau, genau. Ja, ja. Genau. Wie ist das so mit den... Ist da einer bevorzugt worden bei den Jüngern? Also es ist ja schon sehr seltsam, diese Bezeichnung Lieblingsjünger.
Ist das, ich weiß es jetzt gar nicht, aber gibt die sich nicht Johannes auch selbst?
Kein anderer von den Evangelisten. Das ist immer das.
Es ist nur er selbst.
Das ist jetzt auch gehässig
auslegen. Es wird bis zum Schluss auch dann das Letzte, was wir schon uns angeschaut haben, diesen letzten Fischfang da, oder erwähnt haben, im Epilog, ne? Da heißt es ja auch, der Jünger, den Jesus liebte oder lieb hatte, ne? Der auch beim Mahl an seiner Brust gelegen hat. Das ist ja schon eine Selbstbezeichnung, die durchaus dann Grund gehabt haben muss, ne? Wenn Johannes das in seinem Evangelium immer wieder macht, bis zum Schluss.
Ja, gleichzeitig hast du aber auch den Spitznamen, den er bekommt, Johannes und sein Bruder Jakobus, Boanerges, also die Donnersöhne. Und es gibt Kommentatoren, die genau auf dieses Lieblingsjünger eingehen und sagen, man könnte auch übersetzen, der Jünger, der ja nicht aufgehört wurde, von Jesus geliebt zu sein. So, also das wäre so eine andere Dynamik. Natürlich, das wäre, wenn in der Lesart jetzt der Kommentatoren wäre es, Johannes wusste, wozu er fähig ist. Und Jesus hat ihn trotzdem nicht aufgehört zu lieben. Und als wäre das so ein Selbstzeugnis nochmal. Und er ist ja sowieso einer der Jünger, die wahrscheinlich am meisten auch dann in seinen Briefen über Liebe schreibt. Ich glaube so, es gibt so eine, wenn man mal das eingibt, dann kommt man auf 80, 90 Mal, wo er das in seinem Evangelium oder in den Briefen schreibt, über Liebe, Liebe, Liebe zu sprechen. Und da frage ich mich schon, wieso schreibt er so? Also auch sich selbst zu bezeichnen. Und für mich ist schon der Punkt sehr stark, er steht unterm Kreuz als einer, der eigentlich nur er, ne? Also mit den Frauen, da sind ein paar Frauen, seine Mutter, also die Jesu Mutter ist da. Und er steht unterm Kreuz und ich glaube, er kann gar nicht mehr anders, als danach über dieses Liebesthema zu schreiben. Wer da unterm Kreuz stand, der kommt da nicht mehr dran vorbei.
Das stimmt. Auf der anderen Seite sage ich mir, es könnte ja auch sein, dass Jesus hier nicht von sich aus, und das ist ja immer dieses, was man vorwerfen kann, wenn ein Lehrer seine Schützlinge hat, oder Eltern vielleicht ein bestimmtes Kind bevorzugen, dann ist das so willkürlich. Und gerade für die zurückgesetzt sind, ist das sehr schmerzhaft.
Ja.
Ne? Wenn man dann so Lieblinge hat und man gehört selber nicht dazu. So, ne? Aber ich kann mir vielleicht vorstellen, dass es doch sowas geben können, allerdings dann umgedreht. Also dass Jesus auf die Bedürfnisse nach Nähe und Beziehung der unterschiedlichen Jünger auch unterschiedlich eingegangen ist. Also wenn ein Petrus da war, der halt forsch war und der jetzt was voranbringen wollte, hat er machen lassen. Und wenn ein Johannes da war, der eine besonders intensive Beziehung näher haben wollte, hat er zugelassen. Mhm. Also ich kann mir das durchaus denken, dass dann eben dieser Willküraspekt fehlt. Mhm. Und Jesus sich einstellen konnte auf die Bedürfnisse, auf die Nähebedürfnisse der einzelnen Leute.
Mhm. Ja. Mhm. Naja, und Jesus hat ja schon auch sich nochmal einen engeren Kreis gesucht. Also ich sage immer 12 Leute, es ist ja, sag ich mal, rein menschlich, du hast ja nicht zu 100% die gleiche Art der Beziehung zu 12. Und dann kommen ja noch mehr Leute, die bei ihm waren. Und ich finde halt dieser Aspekt, dass Jesus auch immer wieder wählt, wem er was erzählt, wer was erleben auch darf. So. Also wir hatten ja schon jetzt den Dreierkreis bei der Verklärung Jesu. Das ist schon ein besonderer Moment. Also, wenn Jesus ihnen dann sagt, ja, ihr dürft nichts davon erzählen, dann stehe ich da nur so, wie haben sie es ausgehalten, ja? Also, das ist ja schon, also auch immer wieder, wo er ja auch Gespräche mit Einzelnen hat, da entsteht dann schon so eine besondere Beziehung und vieles wissen wir ja auch einfach nicht. Also, vieles können wir zwischen den Zeilen lesen, über richtig, die Beziehungen und so weiter. Und
ich glaube, wir lesen solche Texte halt sehr stark nach einem Qualitätsmerkmal. Also er ist jetzt sogar der ganz Besondere, dann gibt es diese drei, die sind halt auch nochmal sehr besonders. Ich habe immer noch Johannes 1 aufgeschlagen, wenn ich zum Beispiel jetzt hier lese, siehe ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist, was er Nathanael zuspricht, dann ist es nicht, Petrus ist aber eigentlich ist ein Ticken besser als du, Nathanael, deswegen du nicht. Sondern nein, es ist auch jemand, der ein reines Herz hat, jemand, der dem Meister nachfolgt, jemand, der auch verlässt, jemand, der auch sich auf den Weg macht, jemand, der auch durch diese Lehrpunkte geht, die Jesus formuliert durch sein Predigen, aber auch durch sein Wirken. Aber es gibt halt, oder warum fehlt ein Andreas in dem Dreierkreis? Es ist doch derjenige, der den Petrus geholt hat. Also vielleicht wusste sowieso Andreas, wenn ich jetzt Petrus hole, dann wird er mir wahrscheinlich den Rang ablaufen. weil der ist mein starker Bruder, ja? Aber er holt ihn trotzdem. Also das zeigt ja auch einen feinen Charakterzug, den er hat. Er ist übrigens auch immer in den Evangelien der Leute irgendwie findet und zu Jesus bringt, zu den Jungen, der Speisung der 5000. Ja. Hier, da gibt es den Jungen, Andreas bringt den. Oder die Griechen, Philippus, der die Griechen scheinbar überfordert ist. Die Griechen fragen nach Jesus, was mache ich? Und was macht er? Er geht zu Andreas und Andreas geht zu Jesus und sagt, da sind Leute. Also das ist schon jemand, der so im Hintergrund irgendwie agiert, aber nicht in diesem Dreierkreis dabei ist. Ja. Und deswegen kann ich verstehen, wenn das so ein Stück erstmal ist, ist es so eine exklusive Gruppe? Nein, das ist überhaupt nicht so von den Evangelien berichtet oder von Jesus, dass er einen Wertemaßstab aufgestellt hat, den diese drei eben nur erfüllen können. Ganz im Gegenteil vielleicht sogar, wenn man jetzt über Petrus nachdenkt.
Ja, auf jeden Fall. Also das war auch mein Gedanke, dass natürlich diese Ehre auch einen Preis hat. Natürlich kannst du sagen, der durfte auf dem Wasser laufen. Er war halt der Einzige, der verrückt genug war, das zu fordern. Er war auch der sich vor allen wieder blamiert hat. Ja. Ja, also, und vielleicht gedacht hat, er stirbt bei dieser Nummer. So, ja? Also es ist halt, es ist sehr volatil und die großen Hochs kommen halt auch gehen mit großen Tiefs einher. Und da gibt es wahrscheinlich Leute, die sagen, ich bin ganz froh, dass ich nicht der Petrus bin. Ich würde gerne mal mit euch Matthäus 16 aufschlagen. Da steckt sehr viel drin, gerade über Petrus. Und da sehen wir auch das Hoch und das Tief, also fast Vers an Vers, wo Petrus eigentlich ganz außergewöhnlichen Glauben beweist und im nächsten Moment ganz außergewöhnlich eins auf die Mütze bekommt. Matthäus 16 ab Vers 13. Und dann können wir ruhig auch noch weiterlesen. Ich fange mal an. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen? Wer ist der Sohn des Menschen? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia, andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. So, was sagen die Menschen? Er aber spricht zu ihnen, ihr ab. Was sagt ihr, wer ich bin? Wer antwortet? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist eine Aussage, die in der Form schon
unglaublich und mutig ist, wenn man sich hineinversetzt, einem Menschen aus Fleisch und Blut, der einem gegenüber sitzt, sowas zu sagen, ist nicht so easy wie für uns jetzt im Rückblick. Ja? Also Petrus prescht da schon vor. Jesus würdigt das auch ab Vers 17. Glückselig bist du, Simon, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jetzt kommt ein Abschnitt, über den sprechen wir gleich. Ich lese ihn trotzdem mal vor. Aber ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein und was immer du auf Erden lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Dann gebot er den Jüngern, dass sie niemandem sagten, dass er der Christus sei. Ich lese noch ein bisschen weiter. Jetzt kommt nochmal Petrus. So, Jesus fängt an zu sagen, dass er nach Jerusalem gehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. 22. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, dies wird dir keinesfalls widerfahren. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis. Denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Also das ist wirklich so von ganz oben nach ganz unten. So, ne? Das musst du auch mal packen. Mhm. Ja, also da glaube ich, brauchst du einen besonderen Charakter und eine besondere Konstitution. Und für andere wäre das, glaube ich, einfach schon viel zu krass gewesen. Also wenn Jesus zu dir sagt, geh von mir, Satan, die Hälfte der Leute wäre gegangen. So. Ja. Ich habe es vermasselt. Ich kann mich hier nie wieder blicken lassen.
Wobei man dazu sagen muss, möglicherweise ist das auch im Hebräischen oder Aramäischen ein Wortspiel. Oder wir haben ja jetzt hier die Bedeutung Satan im Sinne von Teufel. Aber im Hebräischen heißt Satan, Ha-Satan ist der Gegner. Du bist der Gegner, sozusagen. Ja. Ne? Ja. Und möglicherweise hat er ihn nicht diabolisiert, also nicht gesagt, du Teufel, sondern gesagt, du bist dein Gegner, du stehst im Weg, du machst mir Widerstand. Deswegen weg, hinter mich, räum den Widerstand sozusagen.
Das stimmt. Ja.
Das macht es dann etwas abgeschwächt.
Wobei das Gefälle schon deutlich ist. So, ja, auf der einen Seite, du bist Christus des lebendigen Gottes, und diesen Lob empfängt und dann auf der anderen Seite diesen Tadel. Klar, natürlich nicht diabolisiert, aber schon sehr stark. Also Jesus spricht ihn schon sehr stark an. Aber vielleicht brauchen manche, also starke Leute brauchen vielleicht auch starke Ansprachen. Ja. Sonst hätte Jesus gesagt, du war jetzt nicht so okay. Ich glaube, Petrus, das wäre nicht angekommen. Er hat schon das so gebraucht, wahrscheinlich.
Ja. Und er ist einer, der sich davon auch nicht abhalten oder abbringen oder weiß ich nicht, zumindest nicht endgültig abbringen lässt. Ja. Ich finde das auch spannend, dass dann am Ende des Lebens Jesu er von zwei Menschen verraten wird.
Ja.
Natürlich ist der Verrat des Judas ein Stück weit
anders.
Drastischer, ursächlicher. Mhm. Ja. Mhm. Aber Petrus ist ja auch jemand, der sich von Jesus total lossagt, der ihn verleugnet, der ihn verflucht. Mhm. Ja. Mhm. Und der aber dann wieder zurückkommt, so, ne? Während ein Judas Iskariot ja dann den Weg in den Selbstmord geht. Mhm. Und das finde ich, wirft auch nochmal ein Licht auf die Stelle, die wir gerade gelesen haben, dass Petrus einer ist, der irgendwie auch mit Kritik kann, mit Versagen kann, der zurückkommen kann, der irgendwie mit seinen Fehlern genauso umgeht wie mit seiner Stärke, genauso offen und aufrichtig auch ein Stück weit. Ja.
Aber Jesus bringt nochmal an einer anderen Stelle diesen Ausdruck mit Satan und Jüngerschaft irgendwie zusammen, also weil es uns ja hier irritiert erstmal, nämlich als er sagt, der Satan, der hat euch verlangt zu sieben, so wie den Weizen. Aber, und jetzt kommt zu dieses Aber, Jesu, aber ich habe für dich gebetet. Also du hast auf der einen Seite schon eine sehr starke Ansprache.
Das sagt er auch zu Petrus, oder?
Er sagt, ich habe für dich gebetet. Ja, ja. Genau, er hat für Petrus gebetet. Und wenn du dich eins bekehrst, dann geht es so weiter. Krass, ne? Dann stärke deinen Bruder. Also du hast einen Jesus, der schon sehr stark da anspricht, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sehr, sehr intensiv mit hineingeht, also in dieses Gebet hinein zu wissen, Jesus Jesus ist mein persönlicher Fürbitter gerade, mhm, ist schon auch ein starker Gegenentwurf, mhm, den Jesus hier, ja, dem Petrus auch aufmacht. Aber ich möchte mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen auf das Bekenntnis, was du gesagt hast oder was wir gelesen, okay, haben in, mhm, Matthäus 16, Vers 16. Denn wir haben ja in der Berufungsgeschichte, woher wir kommen, aus Johannes 1, mhm, Vers 40 und 41, Andreas, der zuerst seinen Bruder Simon jetzt hier anspricht und sagt, wir haben den Messias gefunden. Das heißt, übersetzt, mhm, der Gesalbte. Und jetzt sagt hier Simon Petrus, du bist Christus, ja?
Der Gesalbte.
Der Gesalbte des lebendigen Gottes, Sohn. Und jetzt sagt Jesus, und das finde ich interessant, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das heißt, eigentlich müsste ja Jesus sagen, ja, Andreas hat es ja schon gesagt, erinnerst dich am Anfang. Aber er sagt, nein, das ist etwas, du hast etwas ausgesprochen, das ist nicht von Andreas, sondern du hast jetzt etwas erlebt oder du hast mich erlebt und der Vater hat sich durch mich dir offenbart, dass du mit mir in der Nähe warst, in der Beziehung, in der Verbindung warst. Diese Aussage ist eine andere Qualität als die Andreas wahrscheinlich gesagt hat.
Mhm. Ja, naja, da sind sie schon den Weg gegangen.
Sie sind, genau, ja, genau.
Das ist ja auch das Spannende bei Petrus. Ich merke, dass uns die Zeit ausgehen wird, aber diesen einen Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, über den müssen wir schon noch mal reden. Ne? Mhm. Verse 18 bis 18 und 19 eigentlich. Ne? Du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich die Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen, mhm, und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Ja, wir haben Petrus ja schon viel gelobt jetzt gerade in unserer Runde und gewürdigt vielleicht, ja, eher so. In der Kirchengeschichte ist er aber noch viel mehr gewürdigt worden. Mhm. Und die biblische Grundlage dafür, die neutestamentliche Grundlage, ist nicht so groß. Mhm. Ja, dieser Text spielt da, glaube ich, eine zentrale Rolle. Wie versteht ihr ihn denn? Ist das die Grundlage dafür, dass wir sagen, Petrus ist der erste Papst, jetzt mal verkürzt gesagt, der erste Bischof von Rom, was auch immer. Er ist der Fels, auf dem alles steht. Und in der Sukzession von ihm lässt sich auch eine gewisse Legitimation für die katholische Kirche ableiten. Seht ihr das da drin oder wie versteht ihr diese Aussagen?
Großer Text.
Wie viel Zeit haben wir noch? Nee, also ich würde, also erstmal, es sind ja zwei Dinge. Erstens die Frage der Einsetzung des Petrus als Person.
Ja.
Und zweite wäre die Frage der apostolischen Sukzession, ja, der Nachfolge der Bischöfe in diesem Apostelamt. Ne?
Ja, ja.
Und ich glaube, da würde man jeweils einen unterschiedlichen anderen Schwerpunkt setzen. Ja? Zum einen würde ich neutestamentlich argumentieren wollen und sagen, die apostolische Sukzession ist nicht das, dass immer ein Bischof von einem anderen ordiniert oder eingesetzt werden muss ins Amt, mhm, und die Kette dann sozusagen bis zum Petrus hinunterreichen, mhm, muss, sozusagen, mhm, wie so eine ein Adelsfamilienregister, wo du dann dein Geschlecht sozusagen auf diese Weise legitimieren kannst.
Stammbaum,
ja, genau. Ne? Das ist, glaube ich, ein sehr äußerliches Vorgehen. Ne? Ich glaube, diese apostolische Kette oder diese Frage der Treue zur Apostolizität bezieht sich im Neuen Testament eher auf die Frage der Wahrheit. Also bin ich nah an dem, ist meine Verkündigung an dem orientiert, was ich als apostolisches Zeugnis habe in der Bibel, im Neuen Testament. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, der Maßstab von Apostolizität. Nicht so sehr, wer hat mich ordiniert oder wo komme ich her, wo ist das Amt herleitbar, sondern die Frage, was glaube ich, was ist meine Verkündigung, wo baue ich drauf auf? Ist das übereinstimmend mit dem, was Wort Gottes und Wort der Apostel ist? Mhm. Auf dem Grund sozusagen der Apostel und der Propheten. Mhm. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt, was die Person angeht, da gibt es ja dieses Wortspiel jetzt hier mit Petra und Petros. Ne? Mhm. Und die Frage ist, was ist gemeint? Ist es die Person gemeint auf dich oder auf dein Bekenntnis? Mhm.
Ne? Das, ja, genau.
Also worauf du anspielst, ist Vers 18, dass das Wort für Felsen hier ein anderes ist als das für Petrus.
Genau. Ne?
Petrus bedeutet Stein. Petra, was hier verwendet wird, ist der Fels. Das heißt, warum? Also das ist ja eine spannende Frage. Mhm. Warum diese Unterscheidung, die Jesus macht? Warum verwendet er hier zwei verschiedene Worte?
Und was steckt da dahinter, ja? Mhm.
Die Frage, wenn man jetzt aber auch jetzt das aus dem Kontext nur betrachtet, es muss ja etwas geschehen sein, weshalb Jesus das eben sagt. Und da haben wir das Bekenntnis. Mhm. Und dieses Bekenntnis wird ja von Jesus sehr, sehr emporgehoben. Es wird als eine göttliche Offenbarung hervorgehoben. Ja. Das trifft den ersten Punkt, was du gesagt hast. Es ist nicht der Stammbaum entscheidend, kann ich mich bis auf Petrus zurückverfolgen, sondern berufe ich mich auf eine Offenbarung, berufe ich mich auf Wahrheit. Ja. Und das ist der entscheidende Punkt, sehe ich auch. Also
würdest du sagen, das ist das, worauf die Gemeinde gebaut wird?
Genau.
Und auf das dieses Bekenntnis.
Es ist der Eckstein. Also jetzt kann man auch natürlich das Bild dieses Bauwerks nehmen und Jesus sagt, es ist der Eckstein. Da lehnt sich alles da, das ganze Bauwerk lehnt sich an diesem Eckstein an. Und wer ist dieser Eckstein? Es ist Jesus Christus. Mhm. Also das ist so der zentrale Punkt. Und wenn ich dieses Bekenntnis von Petrus lese, dann spricht er ihm etwas zu. Ja, du bist das ja. Du bist ja, auf den wir gewartet haben. Du bist Gott. Mhm. Also das ist für mich schon ganz klar das Bekenntnis, dass die Kirche trägt. Weil auf was soll die Kirche sonst getragen sein?
Mhm. Ich glaube, die ganze Kirche, also kirchengeschichtlich oder jede christliche Gemeinschaft baut ja auf das Zeugnis von den Jüngern.
Richtig.
Also wir wären ja nicht hier, wenn diese Leute das nicht weitergetragen hätten und da nicht weiter drauf gebaut hätten. Und das ist schon für mich sehr essentiell zu merken, Jesus gibt auch quasi immer wieder diesen Auftrag hier an Petrus vor seiner Himmelfahrt. Dann begegnet er dem Paulus. Also immer wieder auch, um zu zeigen, macht weiter so ein bisschen, baut auf das auf, erinnert euch, ja? Mhm. Und so in diesem Bild, finde ich, da ist der Eckstein, da ist Jesus, da sind die Pfeiler, ja, auf die wir ja auch wieder bauen und das Bauwerk wird größer quasi so als Reich Gottes, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich bin so dankbar, dass halt Leute wie Petrus eben gesagt haben, ja, ich mach da weiter, also nicht nur Petrus, auch die anderen so. Und das finde ich schon was sehr, sehr Besonderes, dass wir eben immer noch in dieser Sukzession irgendwie leben. So.
Das Bild, was du gerade aufgemacht hast mit den Pfeilern, das macht ja tatsächlich auch Paulus auf. Er sagt in Galater 2 irgendwo, dass Jakobus, Petrus und er nennt noch einen Namen.
Johannes,
ja? Ja, ja. Ist Johannes,
sind
ja?
Die drei wieder.
Genau, sind wieder die drei. Dass das so die Säulen sind.
Mhm. Ja, genau.
Genau, also das würde dem entsprechen, was du gerade sagst.
Die anderen tragen.
Die anderen
Säulen tragen. Wobei ja spannend ist, dass sich die Spur dieser Säulen dann im Neuen Testament ja verliert. Mhm. Also wir von keinem, auch nicht von Paulus, wobei wir von denen am meisten wissen, von keinem wird ja irgendwie ein fertiger Bericht gegeben. Das Neue Testament, wir haben das Apostelkonzil in Jerusalem, da ist schon Petrus gar nicht mehr, also Petrus kommt quasi und erzählt seine Erfahrung mit dem Hauptmann. Der Wortführer der Gemeinde ist schon Jakobus zu dem Zeitpunkt. Dann erzählt uns Paulus auch in Galater, dass Petrus nochmal in Antiochien aufgetaucht ist. Nicht sehr ruhmreich. Da hat er seine Lektion, die er gerade gelernt hatte, irgendwie wieder so ein bisschen, also auch da war wieder, Petrus ist der von Gott die Vision bekommt, dass alle Menschen eingeladen sind zum Evangelium. Und dann das nächste Mal ist es wieder so, dass er dann doch wieder so mit sich unter den jüdischen Druck stellt und wieder einknickt. Und das ist das Letzte, zumindest nach meiner Erinnerung, was wir von Petrus hören, was wir von den ganzen Jüngern hören. Und vielleicht ist das so diese Kette, die dann da beginnt. Ne? Also der Raum wird auch freigemacht für die in anderen Nachfolger jetzt eine homiletische Anwendung.
Also ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist ja nicht ganz eindeutig, wann die Geschichte in Galater 2.
Richtig, bei welchem
Antiocher Aufenthalt das war. Ob das noch vor Apostelgeschichte 15 sicherlich nach Apostelgeschichte 10. Aber die Frage ist, in welchem Verhältnis steht das? Und dann wäre noch für mich die spannende Frage, wir haben ja, habe ich vorhin schon gesagt, wir haben ja noch ein Zeugnis, ein Schriftzeugnis, sowohl von Johannes, ganz am Schluss dann wieder offenbar und den Johannesbriefen und auch von Petrus.
Ja.
Und ich wage mal zu behaupten, dass die Briefe des Petrus möglicherweise auch nach diesem Ereignis geschrieben worden sind.
Ja, ja.
Das ist nicht ganz das Letzte, was wir haben, sondern er hat zumindest noch ein Zeugnis hinterlassen.
Richtig, richtig, genau. Aber so quasi, es ist offensichtlich fürs Neue Testament nicht wichtig, wie ging es mit den Menschen weiter. So was, was uns ja interessieren würde. Ja. Ne? Ja. Und die seit der frühesten Christenheit gibt es ja auch historische Dokumente, die uns das erzählen. Mhm. Aber das Neue Testament, das inspirierte Wort Gottes, sagt so quasi, ja, die Botschaft bleibt, die Briefe, die bleiben. Aber der Lebenslauf der Leute ist jetzt nicht das Entscheidende. Ne? So.
Stimmt, ja. Ich gehe ja apologetisch dann ran und denke mir, okay, es zeigt, wie alt die Evangelien wirklich sind. So, ja, also wenn zum
Beispiel, war noch gar nicht fertig.
Ja, genau, war noch nicht abgeschlossen. Also wenn Apostelgeschichte nicht über den Tod von Paulus berichtet, dann scheinbar ist es eine sehr frühe Abfassung. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema.
Ein Punkt vielleicht noch, ich bin noch mal wieder hier in Matthäus 16, und zwar dieser Schlüssel des Reiches. Ne? Also das ist ja schon eine krasse Aussage im ersten Moment, wenn man das so liest, dass Petrus binden kann und wenn er es auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein und wenn er es auf der Erde löst, dann wird es in den Himmeln gelöst sein. Ich glaube, es ist einfach wichtig zu wissen, dass Jesus das allen Jüngern zuspricht. Also an der Stelle zwar nur dem Petrus, aber in Kapitel 18,18 dann, also eigentlich nur einmal umblättern, da sagt er, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es in den Himmeln gebunden sein. Da spricht er zu allen, zu allen seinen Jüngern und das Gleiche dann auch nochmal in Johannes 20, Vers 30. Genau. Das heißt, natürlich hat Petrus eine Sonderstellung unter den Jüngern und das ist ohne Zweifel. Und das war, glaube ich, zum einen Teil Berufung, zum anderen Teil auch Persönlichkeit. Aber am Ende ist er doch nur einer. Einer der 12, der 70, der an Pfingsten dann der Tausenden in dieser Gemeinde. Und das ist auch eine Einladung an uns, da in seine Fußstapfen zu treten. Letzte Frage, so, die mich beschäftigt, an euch. Glaubt ihr denn, es ist schwerer heute Jünger zu sein als damals? Die Jünger, jetzt wenn wir das Fenster aufmachen und sagen, die Kette geht bis heute. Denkt euch manchmal, ja, ich wäre auch gern dabei gewesen. Oder hat die historische Distanz auch Vorteile?
Also die Privilegien, wie du gesagt hast, sind ja da. Ne? Man hat Jesus mit eigenen Augen gesehen. Und sie haben das miterlebt. Allerdings, wenn ich mir dann anschaue, was die Tradition, nicht die Bibel, sondern Tradition sagt, wie die Jünger dann ihr Leben beendet haben, ist das schon hart. Also alle sind eines Märtyrertodes gestorben, außer Johannes. Ne? Johannes hat tatsächlich überlebt, aber er wurde auch gefoltert, kann man sagen. Ja. Ja.
Siedendes Öl nach der Tradition.
Ja, ne? Richtig. Mhm. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich sage, das war damals nicht leicht. Das war nicht leicht.
Ja.
Also, da haben wir es heute zumindest, was diese Sache angeht, deutlich leicht. Zumindest in der westlichen Welt.
Ich sehe noch einen inneren Punkt. Du hast jetzt das Äußere angesprochen, wie die ihr Leben gelassen haben. Ich sehe noch so einen inneren Punkt des Jüngerseins. Petrus, du hast mit Petrus angefangen und ihn als denjenigen auch, oder er wird so wahrgenommen als der so voranschreitet, der Malchus das Ohr abhaut. Also der wahrscheinlich hat er aber nicht auf das Ohr gezielt, sondern auf seinen Kopf. Also, dass er das Ohr trifft, war halt Zufall. Aber dieser Petrus sagt in seinem Brief, den er schreibt, in 1. Petrus 2, Vers 13, seid untertan aller menschlichen Ordnung, um des Herrn willen und so weiter. Und er schreibt die ganze Zeit in den Versen, es geht um Ordnung, es geht um Ordnung. Und ich finde das fast verrückt für ihn, weil es passt doch gar nicht zu ihm, untertan zu sein. Also scheinbar hat so dieses Jüngersein des Meisters, ich folge diesem Meister nach, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich habe ich was verlassen. Oder ich bin auf dem Weg, etwas innerlich zu verlassen, um an einen Punkt zu kommen, wo mich der Meister hinführt. Und für Petrus war es diesen Ordnungspunkt. Das hat vielleicht auch manchmal was mit Sterben zu tun.
Das ist auf alle Fälle ein Weg, jünger sein. Wir haben auch einen Weg gemacht in der Sendung. Danke fürs Reden mit euch. Es war echt ein Segen, eine Bereicherung. Hat Spaß gemacht.
Danke, Sven.
Vielen Dank.
Danke. Wow.